Liebe Thay, liebe Sangha, heute ist Samstag, der 24.05.2014. Wir sind hier in Johanniskirchen zu einem Tag der Achtsamkeit und wir werden jetzt eine Betrachtung hören zu dem Thema: Was ist der Sinn meines Lebens? Ja, das Thema hat seinen Ursprung genommen, wie ich vor ein paar Jahren, 3-4 Jahre sowas, bin ich mit der Maike aus unserer Sangha und ihrer Mutter bin ich nach Hohenau gefahren, ins Intersein-Zentrum, zum Retreat. Und so bei der Autofahrt, ihre Mutter, die war sehr interessiert am Buddhismus und die hat mir immer wieder Fragen gestellt und alles Mögliche wollte sie wissen. Und ich konnte soweit eigentlich alles beantworten. Was ist die GHL, wer ist Thich Nhat Hanh und so. Und wie wir dann dort waren, sitzen wir mal so gemütlich da an dem See mit dem Springbrunnen. Und auf einmal stellt mir die Frage, was ist der Sinn des Lebens? Da erst einmal so ein bisschen geschluckt. Und da kam dann ihre Tochter, also die Maike, auch noch an und hat auch gleich ganz interessiert sich dazu gesessen. Ui ja, was ist der Sinn des Lebens? Und ja, also meine erste Antwort, die ich ihnen gegeben habe, das war so die Antwort, die ich aus dem Zen kennengelernt habe. Und ja, die Antwort ist quasi, dass es gar keine Antwort gibt, weil sich die Frage überhaupt schon gar nicht stellt. Und ja, wie sich vielleicht die meisten denken könnten, also die beiden waren mit der Antwort überhaupt nicht zufrieden. Das war nicht das, was sie hören wollten. Wie ich dann zurückgekommen bin und hier so in der Sangha auch davon erzählt habe, auch ein Thomas, der hat auch gesagt, ja klar, im Zen, das ist überhaupt keine Frage, gar kein Thema. Ja. Und danach habe ich dann so angefangen, einmal zu gucken und immer so ein Ohr drauf zu hören, wenn ich was von Thay höre, was ich gelesen habe von ihm, ob den Thay auch, oder was Thay sagt zu der Frage. Und mir ist damals auch nichts eingefallen. Und ich habe aber immer mehr und mehr gemerkt, dass es einfach die Menschen nicht zufriedenstellt, da einfach zu sagen, da gibt es keine Antwort. Und Buddha ist ja auch ausgezogen und hat gesagt, er will das Leiden beenden. Und also dachte mir, ja, wenn Menschen darunter leiden und sagen, ich habe keinen Sinn im Leben, ich sehe keinen Sinn im Leben, ja, das ist Leiden und Buddha will ja was tun dagegen. Und ja, habe dann also zurückgedacht so an meine eigene Erfahrung. Da gab es auch zwei so Wendepunkte in meinem Leben. Der eine oder andere kennt es vielleicht. Also der erste Punkt war, wie ich damals meine zukünftige Frau kennengelernt habe und wie sie mir mal gesagt hat, sie wünscht sich ein Kind von mir. Dann ist so richtig mein Herz aufgegangen und ich wusste, ja, jetzt habe ich einen Sinn im Leben. Ich war damals noch im Studium und habe erst so überlegt, warum studiere ich eigentlich überhaupt? Und da war Sinn da. Da war gar keine Frage, hat das Leben Sinn oder was ist der Sinn? Das war völlig klar. Und dann aber, ja, knapp 7 Jahre später, das haben vielleicht einige auch schon gehört, ist dann die Ehe in die Brüche gegangen. Auf einmal war Frau weg, Kind war weg, alles war weg. Und der Sinn war einfach plötzlich auch weg. Und wie ich da eben so nachgedacht habe drüber, ist mir klar geworden, man muss auch direkt vorsichtig sein, was man sich so als Sinn auswählt. Weil wenn das irgendwas ist, wie hier eben in meinem Fall, das vergänglich ist, dann kann das auch wieder sehr schnell vorbei sein und dann ist das Leiden auch wieder da. Ja. Vielleicht eins möchte ich doch noch kurz vorlesen, weil ich habe gemerkt, so in der Vorbereitung, so das Feedback, das ich gekriegt habe auf dem Vortrag, da waren die meisten eigentlich sehr gespannt drauf, was ist denn der Sinn des Lebens? Und es ist vielleicht gar nicht so bewusst, wie es im Zen dazu kommt, dass man sagt, die Frage stellt sich gar nicht. Und da hätte ich ein ganz kurzes Zitat, würde ich gern lesen, dass sich auch dieser Hintergrund so ein bisschen bewusst ist und ja, wer es noch nicht kennt, einfach so mal als Anregung, auch so das auf sich wirken zu lassen. Zen ist nichts Aufregendes, sondern Konzentration auf deine alltäglichen Verrichtungen. Auf diese Weise kann sich die Erkenntnis der absoluten Realität einstellen. Die Japaner nennen das Satori. Die Frage nach dem Sinn des Lebens wird aufgehoben. Das in die Welt geworfen sein kann angenommen werden. Vollkommene innere Befreiung ist die Folge. Es gibt nichts zu erreichen, nichts zu tun und nichts zu besitzen. Ja, vielleicht gerade den letzteren Satz, den haben wir von Thay auch sicher schon öfters gehört. Und ja, so meine Überlegung war dann einfach, es lohnt sich schon, über den Sinn des Lebens nachzudenken. Und ja, das, was ich euch so im Folgenden erzählen mag, das sind so ja, meine Ergebnisse aus meinen Nachforschungen in den letzten Jahren und natürlich besonders die Sachen, die auch für mich selber hilfreich waren. Und das war auch der Grund, warum ich den Titel jetzt bewusst so gewählt habe, was ist der Sinn meines Lebens, einfach um auszudrücken, das ist eine sehr gefärbte, persönliche Erfahrung oder Erfahrungen, die ich euch so erzählen möchte. Und es ist nicht so, wie das hier vielleicht so ein bisschen suggeriert, ich sitze hier vorne und ihr seid die Zuhörenden, dass ich euch jetzt so den einzigen Sinn des Lebens erzähle und ihr müsst das jetzt glauben und basta. Also so ist es eben genau nicht. Ja, dann hören wir vielleicht einmal die erste Bell und dann steigen wir ein. Ja, so das Erste, was ich euch auch mal wieder zitieren möchte, das ist von Williges Jäger. Da hatte ich zu der Zeit auch recherchiert im Internet. Da gibt es einige Vorträge von ihm im Internet auch abgelegt. Teilweise zum Anhören, aber auch zum Nachlesen. Und ja, so die Quintessenz, die möchte ich euch gerne mal vorlesen. Williges Jäger aus dem Hörbuch Ganz Mensch sein. Ich bin aus einem einzigen Grund Mensch geworden, um ganz Mensch zu sein. Ich bin hier, weil ich in dieser Struktur, zu dieser Zeit, an diesem Ort, über diese Erde gehen soll. Ich bin eine Note in dieser Symphonie Gott, die da erklingt in dem, was wir Universum nennen, Evolution nennen. Und meine Aufgabe ist es, zu klingen. Und zwar so, wie ich geworden bin. Aber nicht die Note ist das Entscheidende, sondern die Musik. Die Note kann verklingen und diese Note wird verklingen. Aber die Musik geht weiter. Und das hat mich damals ganz besonders auch deswegen angesprochen, weil da kurz vorher zuerst mein Bruder gestorben ist, im Jahr 2006 war das, und 4 Monate später ist mein Vater gestorben, meine Mutter, die war ein paar Jahre vorher schon gestorben. Und also da hat das auch innerlich in mich noch gewühlt. Und gerade als Musiker, wie ich das so gehört habe, ja, ich bin eine Note. Und bei jeder Musik ist es ganz klar, da erklingt ein Ton und der muss wieder aufhören und dann kommt der nächste Ton. Wenn da jeder Ton endlos klingen würde, das wäre keine Musik mehr, das wäre nur noch Chaos und Lärm und das wäre gar nichts. Und dann habe ich mir das so vorgestellt, ja, mein Bruder, das war so eine Note oder vielleicht so ein Akkord. Ihm habe ich sogar das Musizieren zu verdanken. Spezielles Gitarre spielen. Und ja, ich habe das ganze Leben lang habe ich diese hören können, diese Note, Paul, und dann ist sie verklungen irgendwann. Und auch mein Vater, wunderbarer Mensch, ich habe ihn so geliebt. Und auch die Note ist irgendwann verklungen. Und das war also auch für mich schon mal tröstlich, das zu hören. Und auch was, wo ich so für mich selber so ein bisschen danach angenommen habe, vor allem den zweiten Teil. Meine Aufgabe ist es zu klingen. Das heißt also, ich habe durchaus eine Aufgabe. Was das aber genau für eine im Detail ist, das steht jetzt nirgends geschrieben. Da gibt es kein goldenes Buch oder so, wo das drin ist. Das kann und muss ich mir selber überlegen. Aber immerhin klingen. Und klingen heißt so, dass es andere hören können. Und nicht zuletzt, da ich mir das letzte Mal die Lona gefragt habe, ob ich einen Vortrag halten will. Da ist auch immer so mein erster Gedanke mit dem Tinnitus. Oh, alles vermeiden, was irgendwie mit Stress verbunden ist. Aber dann wieder, ja, die Aufgabe ist es zu klingen. Und dachte mir, ja, warum nicht? Und darum sitze ich hier.
Wie schön.
Ja, das war der Williges Jäger. Unter anderem habe ich zu dem Text auch einen Song geschrieben. Aber alle Lieder, die ich so geschrieben habe zu den Themen, die bringen wir heute gar nicht unter. Zumindest was er schon auflegt, das wird dann der Abschlusssong sein. Das ist zum Zitat von Thich Nhat Hanh. Das werden wir dann zum Abschluss alle miteinander singen. Wen es aber interessiert, ich werde hinterher den Auftrag auch ins Web stellen und so ein paar Links auch dazu und unter anderem dann die Links auf die verschiedenen Zitate und auch die verschiedenen Songs, wenn das jemand interessiert. Ja, dann gibt es noch einen sehr schönen Ausspruch, wo ich lang dachte, der wäre von Rumi. Aber wie ich so im Internet recherchiert habe, hat die Mehrheit so behauptet, es wäre ein Dichter namens Hafiz, also auch ein persischer Dichter, auch aus der Zeit. Und er hat einen ganz kurzen Spruch. Er sagt, ich bin eine Öffnung in der Flöte, durch die der Atem Christi weht. Ich bin eine Öffnung in der Flöte, durch die der Atem Christi weht. Und nicht nur, weil es ja auch um Musik geht, hat mir der Spruch auch recht imponiert. Auch dadurch, weil das so zen-mäßig ist, so ich bin nicht die Flöte, sondern ich bin die Öffnung in der Flöte. Also eigentlich, da ist nichts drin in der Flöte und da tut was anderes durchströmen. Und so, wenn ich es jetzt hier lese, es heißt sogar, ich bin eine Öffnung. Also auch nur eine von mehreren. Ja, und ich habe den Spruch jetzt gleich wieder so interpretiert, natürlich wieder Richtung Buddhismus. Einerseits als Anregung, offen zu sein, weil eine Flöte kann ja nur dann klingen, wenn irgendwo was offen ist. Wenn man alle Öffnungen zuhält, dann kann nichts klingen. Also offen sein, sowohl offen, dass ich Dinge aufnehme, als auch offen sein, auch Dinge wieder zu teilen auch. Ja, vielleicht auch ein kleines Beispiel, also speziell in der Partnerschaft, in der Ehe ist es mir sehr schwer gefallen, auch meine Gefühle zu teilen, schon mal wahrzunehmen, aber dann darüber zu sprechen ist mir dann sehr, sehr schwer gefallen. Und das habe ich mir also auch vorgenommen, dass ich da ja, quasi an mir arbeite und da auch die Gefühle öfters mal mitteile. Ja, und dann ein zweiter Aspekt, der mir recht gut gefällt an diesem Ausspruch, dass die Öffnung als solches ja genau genommen nichts tun muss. Da strömt die Luft, da gibt es einen Spieler, der spielt. Und da gibt es ja in unserer Tradition beim Buddhismus diesen Ausdruck Apranihita. Und je nachdem mal übersetzt als Ziellosigkeit oder Absichtslosigkeit. Im Chinesischen heißt es Wu Wei. Und es gibt auch manche in unserer Sangha, die auch den Namen gekriegt haben bei den 5 Achtsamkeitsübungen. Wir haben eine der Sabine, so viel kann ich verraten, die heißt, ich glaube, war eine Quelle der wahren Ziellosigkeit oder so ähnlich. Und sie war im ersten Moment gleich ganz erschüttert, um Gottes Willen, wie kann ich nur so einen Namen kriegen, Ziellosigkeit. Und so in der westlichen Kultur ist das doch meistens was Negatives, um Gottes Willen, der weiß nicht, wo er hin will. Aber im Buddhismus ist das ganz was Positives, Apranihita. Und ich sehe es eher so quasi als den Aspekt, dass ich nicht krampfhaft irgendein Ziel erreichen muss. Also wenn sich manche Menschen, und ich gehöre auch dazu, ich hatte lange Zeit, hatte ich so ein Ziel im Leben, ich will viel Geld haben, ich will ein Reihenhaus haben, 2 Kinder, tolles Auto. Und dann ist quasi immer die Frage, solange ich das Ziel nicht erreicht habe, bin ich unglücklich. Und wenn ich es irgendwann einmal erreichen würde, dann ist so der Glaube da, dann wäre ich glücklich. Aber die ganze Zeit, und viele wissen das, wenn man dann das Ziel erreicht hat, ist man trotzdem nicht glücklich. Dann kommt wieder irgendwas Neues. Und das ist eigentlich so die Kernaussage von Apranihita, dass man nicht krampfhaft an irgendein Ziel festhält, sondern ja auch nicht das Gegenteil, was das Ziellosigkeit ein bisschen so suggeriert, dass man so völlig so in den Tag reinlebt, sondern eher so, wie es die Madeleine heute auch angesprochen hat, bei den 5 Achtsamkeitsübungen, dass man eine Ausrichtung hat. Eine Ausrichtung schon, in welche Richtung man gehen will, und man geht in die Richtung. Aber es ist jetzt nicht das Entscheidende, dass man ankommt, sondern das Gehen ist das Entscheidende und die Richtung. Und da gab es durchaus auch einen Ausspruch von Thay. Er hat mir gesagt, ich glaube, es war ein USA-Retreat, wenn jemand von New York nach Boston geht, dann geht er in Richtung Boston. Und in dem Moment, wenn er sich umdreht, um 180 Grad, dann geht er schon nach New York. Das war jetzt ganz nett, wie ich so die Wendung gemacht habe, um 180 Grad, ich sehe den Buddha. Also quasi kann man das so interpretieren, dass schon die Ausrichtung auf so ein Ziel, wie dieses ethische Verhalten und die Dinge, die Buddha uns gelehrt hat, schon die Ausrichtung, die kann die Wende bringen. Man muss nicht warten, bis man irgendwie erleuchtet wird, so am Ende aller Tage oder im zukünftigen Leben, sondern schon die Ausrichtung und dann auf das Ziel hinzuschreiten. Das kann schon heilsam sein. Ja, dann das letzte Zitat, was ich euch noch vorstellen möchte, habe ich erst vor kurzem gefunden, so bei den Recherchen, dass ich das alles auch belegen kann, was ich da so erzähle. Und da habe ich auch wieder was Schönes, Poetisches, Musikalisches gefunden. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. Und zwar ist es von Osho. Und da ist zu lesen in Englisch: You will find meaning in life only if you create it. It is a poetry to be composed. It is a song to be sung. It is a dance to be danced. Und frei übersetzt im Deutschen: Du wirst Sinn im Leben nur finden, wenn du ihn selbst schaffst. Es ist ein Gedicht, das zu schreiben ist. Ein Lied, das gesungen werden will. Ein Tanz, der getanzt werden will. Ja, und das hat gewisse Überschneidungen mit dem Zitat von Williges Jäger. Aber vielleicht ist hier noch mehr der Aspekt dran, ja, dass man wirklich selber sich bemühen muss um diesen Sinn. Und aber auch, dass es so ähnlich, ja, am besten gefällt mir das Bild von einem Tanz, dass es nichts ist, das man mal so niederschreibt und zu den Akten legt und sagt, so, da ist der Sinn und da ist ein Stein gemeißelt und das ist er für alle Zeiten, sondern wie ein Tanz, der hat einen Anfang und dann jeder Schritt ist was Besonderes. Und auch wenn es ein Gesellschaftstanz ist, so wie Walzer oder Foxtrot, wenn man da in so einer Gruppe tanzt, dann muss man trotzdem immer schauen, wo ist jetzt gerade frei, wo kann man durchgehen, dass man mit niemand zusammenrumpelt. Und so dieses immer wieder reinspüren und schauen, was bieten sich für Gelegenheiten auch. Also der Aspekt gefällt mir auch recht gut an dem Zitat. Ja. Dann, oh, das allerletzte kommt ja noch, das hätte ich fast vergessen, aber zum Glück habe ich hier das liegen. Und zwar ist mir immer wieder schon über Facebook sind mir 5 Dinge zur Erinnerung über den Weg gelaufen. Und zwar sind es 5 Dinge, die sich Sterbende oder die Sterbende am meisten bedauert haben. Und es ist von einer Palliativpflegerin in USA, ist das mal gesammelt worden. Und ich habe sogar gesehen, es gibt sogar ein Buch über das Thema. Und das, die das gesammelt hat, heißt Bronnie Ware. Bronnie mit 2 N und Ware geschrieben. Und die hat eben gesammelt 5 Dinge, die Sterbende am meisten bedauern. Erstens, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Zweitens, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Drittens, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, anderen meine Gefühle auszudrücken. Viertens, ich wünschte, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden aufrechterhalten. Fünftens, ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Ja, und da haben mich auch speziell 3 Dinge natürlich angesprochen. Das eine habe ich schon seit gut ein Jahr in die Praxis umgesetzt. Also ich habe nicht zuletzt wegen meinem Tinnitus habe ich die Arbeitszeit reduziert von 40 auf 32 Stunden und kann sagen, also das habe ich nicht bereut, das tut mir unheimlich gut. Da kann ich nur eben weiterempfehlen, wenn es nur irgendwie geht. Und ja, das Dritte, ich wünschte, ich hätte Mut gehabt, anderen meine Gefühle auszudrücken. Das hatte ich auch schon erwähnt. Ja, und dazu gehört auch durchaus auch positive Dinge, also wie Thay immer sagt, das Blumenwässern. Also auch wenn man mal bei jemand irgendwas sehr, sehr Schönes findet, auch das ihm einfach mitzuteilen. Das ist auch was ich so erst gelernt habe so im Laufe der Zeit. Ja, und das Fünfte ist dann auch schon ein bisschen eine Überleitung zu Thay, weil auch Thay das gern sagt. Also der 5. Punkt. Ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Und das ist auch ein Thema, wo ich ja früher ja eher so ein, also ich war so ein Arbeitsmensch, so richtig japanisch oder auch deutsch diszipliniert und arbeiten und Ziel erreichen. Und Freizeit, das kommt später. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das habe ich von klein auf gelernt. Und jetzt kommen aber immer öfters Momente, wo ich auch mal sage, nö, jetzt erst das Vergnügen und dann die Arbeit. Es fällt mir manchmal noch schwer, aber es gibt schon Momente. Und auch die lohnen sich und sehr weiter zu empfehlen. Ja, dann hören wir nochmal die Glocke. Ja, und dann kam eine Antwort vom Thay, das habe ich hier damals genau mitgeschrieben, das war in Waldbröl am 23. August 2012, also vor knapp 2 Jahren. Und da war Frage- und Antwort-Session, wie das so heißt, Frage- und Antwort-Runde. Und da gab es zuerst so die Runde der Kinder und dann die Jugendlichen und dann die Erwachsenen. Und dann, es war ein junger Bub, wie ich hinterher auch gelesen habe, so lange blonde Haare hat er gehabt, ich dachte zuerst, es wäre ein Mädel. Und die Frage war an ihn, what is important in life? Also was ist wichtig im Leben? Und ich natürlich mit meinen gespitzten Ohren, Sinn des Lebens, ich habe die gleich gespitzt und Stift rausgezickt und war sehr gespannt auf Thais Antwort. Und also die gefällt mir nach wie vor unheimlich gut, die Antwort. Ja, aber jetzt lese ich es erstmal vor. There are many answers. One is awakening to recognize that you are a wonder, also auf dem Bub gerichtet, you are a wonder and surrounded by so many wonders. This is it. Also frei übersetzt, hier gibt es viele Antworten oder mehrere Antworten. Eine ist zu erwachen, um zu erkennen, dass du ein Wunder bist und umgeben bist bei so vielen Wundern oder von so vielen Wundern umgeben. Das ist es. Ja, und hier ist auch der Spruch zum Nachlesen und wir werden dann auch singen. Ich habe mir ein kleines bisschen geglättet, dass er so in die Melodie besser reinpasst. Aber so die drei Teile, oder vier sind es glaube ich sogar, möchte ich ein kleines bisschen jetzt noch ausführen. Und auch wieder, wie sie jetzt ganz konkret so für mich ja ihre Wirkung dann entfaltet haben. Und für euch einfach so als Anregung, sich mal das auf sich wirken zu lassen. Ist da was dabei, was euch auch anspricht, was ihr vielleicht umsetzen wollt? Ist dann auch schon ein bisschen Thema dann für die Gesprächsrunde heute Nachmittag. Da wäre schön, wenn man sich dann vielleicht darüber austauscht, was gibt's da für Dinge bei einem selber. Also einmal klar fand ich schon gut, dass er sagt, es gibt da mehrere Antworten. Also auch nicht so, da ist es die einzig gültige und alles andere zählt nicht. Es gibt mehrere Antworten. Dann das Thema Waking Up, also Erwachen, ist ja auch was, was beim Thai oft eher ja, im Hintergrund tritt. Also gibt es andere Lehrer, da ist auf jeder Seite 10-mal das Wort Erleuchtung zu finden. Beim Thai, da muss man schon suchen danach. Und hier hat er das eben gebracht. Aber was ich so ganz toll dran finde, er lässt es nicht stehen, so als Selbstzweck, Erleuchtung und da ist eh alles geritzt, so ungefähr, sondern es hat einen Sinn, diese Erleuchtung, dieses Aufwachen. Und gleich aufwachen, um zu erkennen. Also, dass da ein Sinn dahinter ist. Aber erstmal das Aufwachen, das ist für mich quasi so, hat es geheißen, so als Leitlinie, dass es durchaus Sinn macht, weiter so in dieser Richtung zu arbeiten. Also weiter zu lesen, Vorträge zu hören, ja, zu üben, Achtsamkeit und Konzentration zu üben. Thai sagt auch sonst praktisch auf jedem Retreat immer dieser Dreiklang, Achtsamkeit plus Konzentration ist Einsicht. Das taucht also sehr, sehr oft auf bei ihm. Und quasi war das für mich so Anregung, ja, weiterhin Achtsamkeit, Konzentration üben, auch Sitzmeditation, aber auch Gehmeditation, Meditation beim Essen, also alles, was wir hier so auch praktizieren an dem Tag heute, zu üben und speziell Schwerpunkt auf Üben, dass das auch nichts ist, dass man so einfach abhakt und sagt, so, jetzt habe ich so und so viele Stunden gesessen, das reicht, sondern immer wieder üben. Und da habe ich auch mal einen Spruch gehört, der mich als Musiker wieder anspricht. Das hat allerdings ein Klaviervirtuose gesagt. Der hat gesagt, wenn ich einen Tag nicht übe, dann merke ich das selber. Wenn ich zwei Tage nicht übe, dann merken es meine Kritiker. Und wenn ich drei Tage nicht übe, dann merkt es auch das Publikum. Und das hat so ein richtiger Klaviervirtuose. Den Namen weiß ich jetzt leider nicht, wer das gesagt hat. Aber den Spruch, den habe ich so in Erinnerung, zählt nicht nur zum Gitarrespielen, sondern zählt auch für unsere Achtsamkeitsübungen. Ja. Dann der nächste Punkt. Ich habe es im Lied jetzt so geschrieben, I am a wonder. Und das geht in die Richtung, wie es auch heute in der geführten Meditation von Madeleine rausgekommen ist und was Thay auch immer wieder stark betont, als erstes sich um sich selber zu kümmern. Er hat da auch mal das Bild gebracht, wenn man im Flugzeug sitzt und die Luft ist weg, Druckabfall, und kommt oben runter diese Sauerstoffmaske, dann als erstes sich selber die Sauerstoffmaske an den Mund setzen und dann um die Kinder zu kümmern. Und auch hier quasi, ich bin ein Wunder, zu erkennen, ich bin ein Wunder. Und für mich jetzt persönlich heißt es, einmal mich selbst annehmen, so wie ich bin, auch mit Krankheiten, mit Schwächen. Jetzt seit neuestem tut die linke Kniescheibe wieder knacksen beim Fahrradfahren und auch beim Crosstrainer. Aber auch mit der Stimme und Tinnitus, und ich möchte gar nicht anfangen, wo es überall knarzt und knirscht. Ja, aber das auch anzunehmen. Ja. So klingt es, so ist es. Ich kann dann schon und soll dann auch was tun. Es ist ja schließlich, es ist immerhin ein Wunder, dieser Körper auch, dieses Körper-Geist-Konstrukt. Und sich auch darum zu kümmern. Also ich schaue schon, mich gut zu ernähren, auch für das Knie das Gute zu tun, Bewegung, was man so braucht, für den Hals inhalieren, Entspannungsübung für den Tinnitus und vieles mehr. Also wenn das schon ein Wunder ist, dieses Ich, dann muss man das auch sorgfältig behandeln und nicht unzufrieden sein oder schimpfen und hätte ich doch einen besseren Körper gehabt oder so. Ja. Und das zweite ist dann, you are a wonder. Also quasi erstmal erkennen, ich bin ein Wunder, und ja, mich anzunehmen, zu lieben und für mich zu sorgen, aber dann auch meine Mitmenschen anzunehmen, zu lieben. Diese, was wir auch in der geführten Meditation gehört haben, da ging das ja auch dann nach außen. Und auch nicht nur die Menschen, sondern genauso auch Tiere, Pflanzen, die ganze Erde. Das ist auch so eine Kette, die Thay immer wieder betont. Und auch in seinem Kommentar zum Diamant-Sutra kommt es so gut raus, dass man eigentlich gar nicht so unterscheiden kann zwischen unbelebter Materie und wo ist jetzt belebte Materie. Und um alles muss man sich kümmern. Also um die ganze Mutter Erde. Und so der letzte Schritt möchte, das hört sich ein bisschen komisch an, das, was ich quasi seit kürzestem erst betreibe in der Richtung, ist die vegane Ernährung. Das mache ich seit Weihnachten. Und da war eben dieses ganze Konstrukt war so ausschlaggebend. Also nicht nur, dass es für mich jetzt gesund ist, wobei da gibt es durchaus verschiedene Stimmen, aber dass es auf alle Fälle für die Tiere besser ist. Es wären da, wenn ich keine Milch mehr trinke, also vegetarisch war ich vorher schon, aber ich habe dann auch die Milch weggelassen, die Kuhmilch, und trinke stattdessen Sojamilch oder Hafermilch, da gibt es so viel. Und ich radel auch immer vorbei an meinem Radelturm Ammersee, an einem großen Stall von Achselschwang, wo man so die Kühe sieht, wie sie da fressen halt. Und dann nebendran, getrennt davon, das sind die Kälbchen. Und habe danach nachgelesen, dass auch auf Biohöfen werden nach spätestens 3 Tagen werden die Kälber getrennt von den Kühen, damit die so richtig Milch geben, die Kühen, und man mit der Milchmaschine so richtig dran kann. Also auch in Biohöfen. Und ich habe die immer so traurig schauen sehen, die armen Kälbchen. Die sind noch jeder so einzeln in so einem Plastikverschlag drin. Ja, und das war so ein Grund zu sagen, nein, bei Sojamilch, ja, da wachsen die Sojapflanzen am Feld, und ja, es müssen keine Kälbchen getrennt werden. Und genauso gut Käse und Milch und ja, was da sonst noch gibt. Ja, jetzt gucke ich mal hier, darf die Uhr. Ja, was ich natürlich auch mache, ist trotzdem auch für mich zu sorgen, also zu schauen, dass auch mein Körper so auf, wie soll man sagen, physikalischer, chemischer Sicht nicht zu kurz kommt. Also dieses Thema mit B12. Und für mich war da auch so ausschlaggebend ein Spruch von Attila Hildmann, den vielleicht manche kennen. Der hat so ein bisschen so eine saloppe Art, so Berliner Schnauze. Der hat gesagt, lieber Vitaminpillen schlucken wie Herztabletten. Und sein Vater hat er miterlebt als Kind, wie der an Herzinfarkt gestorben ist. Und das ist für ihn so der Hintergrund. Also meine Mutter ist auch an Herzinfarkt gestorben. Mein Vater hat lange zu leiden gehabt an Herzproblemen. Und da so diesen saloppen Spruch hören, ja, dann schlucke ich halt Vitamintabletten. Weil das hat mich lange abgeschreckt. Da dachte ich, ich will mich natürlich ernähren und Ding und so B12-Pillen, das ist dann nicht natürlich. Aber dann dachte ich mir, warum denn nicht? Ja. Seitdem kaufe ich mir B12-Tabletten, Calcium, so Brausetabletten und tue mich auch natürlich recht gut informieren, bin immer noch am Lesen und Rezeptbücher wälzen und nicht zuletzt von der Gabi werde ich immer versorgt mit Links im Internet, was es da alles zu finden gibt. Das ist eine wahre Quelle an Inspirationen und Rezepten und gigantisch. Ja, und ich habe ein recht schönes Gefühl dabei und kann ja sagen, ich fühle mich dadurch auch noch stärker so mit allem verbunden. Mit Veganern, also Leuten, die auch vegan leben, natürlich besonders stark. Aber auch, das habe ich jetzt dann auch gelernt, auch mit Leuten, die Milch und Käse und Eier und so noch essen. Oder auch mit Fleischessern. Wie ich damals vegetarisch geworden bin, da bin ich auch gleich so richtig kämpferisch geworden. Da wollte ich in der Kantine meine Kollegen alle überzeugen, überreden um jeden Preis. Das ist das einzig Wahre. Und alles andere, und speziell wenn Sie Fleisch essen, das ist schlecht. Und was ich mache, ist richtig. Und das habe ich jetzt zumindest gelernt, das lockerer zu sehen und wirklich jeden zu akzeptieren, so wie er ist. Und auch so wie er ist. Wenn jemand Käse, Fleisch isst oder was auch immer, das auch so zu akzeptieren. Jo. Vielleicht der letzte Aspekt noch, weil das auch so ein Thema ist, das mich immer wieder beschäftigt und Inspiration gibt, kommt quasi direkt vom Buddha, das ist der mittlere Weg. Und nicht nur beim Essen, das kann man in vielen Bereichen anwenden. Also der Buddha hat das ja quasi in die Welt gesetzt, nachdem er 6 Jahre lang ganz strenge Askese gemacht hat, bis er abgemagert war, bis er bewusstlos umgefallen ist vor lauter Askese. Und er hat dann gesagt, meidet die Extreme. Also das ist das eine Extrem, diese absolute Askese. Aber auch das andere Extrem, gerade was bei uns so verbreitet ist, dieser Überfluss in unserer Überflussgesellschaft, dass wir von allen zu viel in uns reinnehmen. Und das ist durchaus auch noch ein Thema, wo ich noch am Arbeiten bin. Also wenn man das so sieht und vor allem, wenn ich mich auf die Waage stelle, also das Gewicht hat noch nicht ganz den mittleren Weg gefunden. Es ist zwar schon gut in die Richtung, aber da ist noch was zu tun. Jo. Dann hören wir noch einmal die Glocke und dann erzähle ich noch ein bisschen was, um das rumzumachen. Zum Schluss möchte ich quasi den Kreis auch so ein bisschen schließen, so wieder in den Zen-Buddhismus, was auch so meine Wurzeln waren. Die ersten Bücher, die ich gelesen habe über Zen, da ging es auch immer über Koans. Und ich glaube, die meisten von euch wissen, was Koans sind. Das sind so Fragestellungen wie klingt das Klatschen der einen Hand? Oder wie hat dein Gesicht ausgesehen, bevor deine Eltern geboren waren? Und ich war mir damals, war ich mir immer noch nie wohl mit diesen Koans und dachte mir, um Gottes Willen, jetzt noch sowas aufheizen. Und mir ist auch damals schon, habe ich irgendwie so das Gespür gehabt, dass so das ganze Leben ist wie ein Koan. Und das Besondere von einem Koan ist ja gerade, dass es sich nicht mathematisch oder jetzt mit dem Verstand beantworten lässt. Also da gibt es keine verstandesmäßige Antwort drauf. Sondern dass das quasi nur eine Anregung ist, um von all diesen Begriffen und von diesen festen Konstrukten loszulassen und wirklich sich frei zu machen. Also so interpretiere ich einen Koan. Und so sehe ich dann quasi jetzt auch die Frage nach dem Sinn des Lebens. Also sehe ich jetzt als Koan. Ich habe euch einige Anregungen jetzt mitgegeben, nicht zuletzt die, wo mir ganz gut gefällt, von Thay, die wir dann jetzt gleich auch singen werden. Aber auch so quasi euch als Anregung mitgeben, einmal nicht verzweifelt sein, wenn die Antwort nicht gleich kommt. Also nicht, dass ihr sagt, spätestens zur Gesprächsrunde oder 16.30 Uhr muss heute die Antwort da sein, sonst gehe ich nicht heim. Also da ruhig locker sein, Apranihita kultivieren ein bisschen. Und andererseits auch zu erinnern, was Thay Phap An uns gesagt hat in Bayern. Ich glaube, das war speziell sogar der Sonntag, aber auch Samstag hat er recht viel in der Richtung erzählt, über das Bewusstsein, dass das nur 5% von unserem gesamten Geist, dass das Bewusstsein ausmacht. Und 95% der Informationen, die wir verarbeiten, ist unbewusst. Das heißt, quasi mit dem Körper, mit dem Bauchgefühl, ja, das Unbewusste. Und der Körper ist der Schlüssel, hat er immer gesagt. Also in seinen Körper reinspüren, was denn da, ja, vielleicht kommt da eine Antwort, vielleicht auch aus einer ganz anderen Richtung, wie man so mit den 5% Verstand meinen würde. Ja, in diesem Sinne möchte ich dann abschließen. Ich wünsche euch viel Freude mit der Beschäftigung mit dem Koan und bin auch gespannt über eure Beiträge dann in der Gesprächsrunde.